Tag zusammen, willkommen zu meinem Podcast über erneuerbare Energien und das Hochschulleben. Ich möchte die heutige Folge nutzen, um über Energiespeicher zu sprechen, die ja eine ganz wesentliche Rolle in der Energiewende spielen werden. Dadurch, dass wir ja neben der Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen, Windanlagen, aus der Wasserkraft auch die Energiespeicher brauchen, um die überschüssige Stromproduktion, die bei der Windenergie und auch bei der Photovoltaik anfällt, das heißt, wenn sehr viel Wind weht, haben wir in der Regel eine Überproduktion an Windstrom. Und die Idee ist, dass man diese Überproduktion nutzt, speichert für die Zeiträume, wenn wenig Wind weht oder wenn wenig Sonne scheint oder nachts, wenn gar keine Sonne vorhanden ist. Dazu müssen wir die Speicherkapazitäten, die wir in Deutschland, in Europa, weltweit haben, ausbauen. Dennoch haben wir die Technologien, die man braucht für die Speicherung von elektrischer Energie in unterschiedlichen Formen der Energie. Und darüber möchte ich jetzt heute in der Podcast-Folge sprechen. Was haben wir? Wir unterscheiden erstmal 5 verschiedene Arten der Energiespeicherung. Das heißt, welche Energieform nutzen wir, um die Energie zu speichern, um sie dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. Da haben wir die mechanische Energiespeicherung. Der klassische Energiespeicher ist da das Pumpspeicherkraftwerk, also dass wir einfach überschüssige Energie nutzen, um Wasser auf ein höheres Niveau hochzupumpen. Oder wenn wir den Pumpspeicher wieder leeren wollen, die Energie nutzen wollen, dass wir dann das Wasser in ein niedrigeres Reservoir ablassen und durch den Höhenunterschied dann Strom erzeugen. Weitere mechanische Energiespeicher ist der Druckluftspeicher oder der Schwungmassespeicher, also auch in dem Fall Energieformen, in denen wir einfach mechanische Energie nutzen. Der zweite Bereich, das sind die elektrischen Speicher. Das sind Kondensatoren und Spulen. Das kennt man aus der Elektrotechnik, weil wir natürlich in einem Kondensator in einem elektrischen Feld zwischen den beiden Leiterplatten Energie speichern können in dem elektrischen Feld, indem wir eine positive und negative Ladung haben. In der Spule speichern wir magnetische Energie. Das heißt, also dort haben wir dann durch den Stromfluss wird ein Magnetfeld aufgebaut, in dem Energie gespeichert wird. Also haben wir dann einen elektromagnetischen Speicher. Der große Bereich, den man mit Speichern im Zuge der Energiewende natürlich denkt, sind die elektrochemischen Speicher, also Batterien. Das kennen wir aus dem Alltäglichen. Das sind die Lithium-Ionen-Batterien, die in den Smartphones, in den Laptops, mittlerweile auch in den Elektroautos vorhanden sind, die sehr effizient sind. Wir haben die chemischen Speicher, also rein chemische Speicherung. Das bedeutet, dass wir die überschüssige Energie nutzen, um damit eine chemische Verbindung aufzubauen. Typischerweise denkt man da an den Wasserstoff oder in nächster Stufe dann an das Methan. Ja, die fünfte Art der Wärmespeicherung nutzen wir auch schon immer, ist der Wärmespeicher. Das kennt man aus der Heizung, dass man ein warmes Wasserreservoir hat, also Energie nutzt, Wasser zu hitzen. Wasser ist ein sehr dankbarer Energiespeicher, weil Wasser einfach sehr gut in der Lage ist, Wärmeenergie zu speichern durch die hohe spezifische Wärmekapazität. Naja, und man ist also auch in der Lage, überschüssige elektrische Energie, die wir erzeugen, in Wärmeenergie umzuwandeln. Was man jetzt unterscheidet bei den Energiespeichern ist einmal die Größenordnung, wie viel Energie kann ich in typischen Energiesystemen speichern. Also die elektrischen Speicher, Kondensatoren, Spulen, die haben typischerweise eine sehr kleine Speicherkapazität von wenigen Wattstunden, Kilowattstundenbereich, wenn sie schon größer sind. Bei den Batterien, wie man sie jetzt beim Smartphone hat, sind wir auch im kleinen Kilowattstundenbereich. Das geht aber dann auch schon hoch bis in den Megawattstundenbereich, also entsprechende Batteriesysteme. Und dazu zählen dann auch die sogenannten Redox-Flow-Batterien, also Batterien, die auch elektrochemisch funktionieren, die einfach deutlich mehr Energie aufnehmen können. Bei den mechanischen Speichern haben wir den Schwungwasserspeicher, den kennt man zum Beispiel aus der Formel 1, das ist dieses KERS-System, was ja den Formel 1 Autos nochmal einen extra Schub gibt, nochmal extra Leistung gibt. Das ist ein Schwungwasserspeicher, dass man also Überschussenergie nutzt, die umwandelt in Rotation, das heißt, dass man dort eine Masse in Rotation versetzt, indem man ein elektromagnetisches Feld anlegt. Und wenn man diese Energie wieder zurückholen will, kann man dann, also nutzt man diese Rotationsenergie, um damit wieder durch Induktion Strom zu produzieren und dann einen Elektroantrieb zu nutzen, um einfach zusätzlich Leistung zu bekommen bei einem Auto oder einfach auch jetzt im Stromnetz. Man nutzt das auch teilweise in der Windenergie zum sehr schnellen Ausgleich von Energieschwankungen. Aber in Schwungwasser speichern kann man nicht viel Energie typischerweise speichern. Das ist nicht wirtschaftlich. Die Wärmespeicher, kommt natürlich auf die Dimensionierung an, können natürlich auch entsprechend im Megawattstundenbereich Energie speichern. Deutlich größer dimensioniert sind dann auf der einen Seite die Pumpspeicherkraftwerke, also das Hoch und Runter oder Ablassen von Wasser und dann Langfristspeicher, saisonale Speicher auch genannt. Das sind dann diese chemischen Speicher, die Gasspeicherung, dass wir also elektrische Energie nutzen, um Gas zu erzeugen. Bei der Zeitskala, also wie lang ist so die typische Anwendung von der Energiespeicherung bei den Spulen, Kondensatoren? Ja, das sind wenige Sekunden im Millisekundenbereich bis einige Minuten im Schwungmasse-Speicherbereich ebenfalls. Auch das sind Sekunden bis Minuten. Die handelsüblichen Batterien, die wir haben, also ob das jetzt ein Blei-Akku ist, wie man den aus den Autos noch kennt, oder die Lithium-Ionen-Akkus, die können mehrere Stunden bis, sagen wir mal, Tage Energie speichern. Die kann man natürlich auch größer dimensionieren, aber das ist so der handelsübliche Zeitskala. Bei den Wärmespeichern ähnliche Kategorie, das kennt man ja von der Heizung. Also Stunden, ein Tag ist vielleicht möglich. Bei sehr großen Wärmespeichern auch noch vielleicht etwas länger. Kommt natürlich auch noch auf die Umgebungstemperatur an, die Witterungsbedingungen. Die Pumpspeicherkraftwerke, die haben natürlich eine deutlich größere Kapazität und können daher auch deutlich länger als Energiespeicher dienen. Das sind dann schon Stunden, Tage, vielleicht sogar bis zu Wochen, wenn jetzt die Entnahme der Energie relativ klein ist. Und dann haben wir natürlich die saisonalen Speicher, die heißen deswegen saisonale Speicher, die chemischen Speicher, weil sie einfach über Wochen, Monate bis zu einem Jahr Energie aufnehmen können. Also das Erdgas zum Beispiel, was wir immer noch verwenden als fossilen Brennstoff, das wird in den Sommermonaten eingespeichert in den Gasspeichern, die wir in Deutschland und Europa haben, um dann in den Herbst- und Wintermonaten dann verbraucht zu werden, dass wir dann die Speicherkapazitäten langsam runterfahren und sie dann wieder auffüllen. Aber unabhängig davon, dass es halt heutzutage noch die fossilen Energieträger sind, die wir als chemische Speicher nutzen, können wir künftig auch Methan oder auch Wasserstoff nutzen im Zuge der Energiewende. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch ein paar Kenngrößen, die man jetzt verwendet bei den Energiespeichern. Das ist natürlich insbesondere der Ladezustand, also so wie viel Prozent ist die Batterie, ist der Speicher geladen, im Englischen der State of Charge, SOC, was einfach dem Faktor entspricht, zu wie viel Prozent ist die Batterie geladen von der maximalen nutzbaren Speicherkapazität bis zur Entladetiefe. Also wie weit kann ich die Batterie minimal entladen? Auch das hängt natürlich von unterschiedlichen Faktoren ab, dass ich sie natürlich nicht bis ganz auf Null bringen kann, also die Batterie komplett entladen, weicht damit die Batterie gegebenenfalls oder den Speicher damit tatsächlich zerstöre. Man hat dann auch den Lebenszyklus als weitere wichtige Kenngröße, im Englischen der Cycle Life. Also Lebenszyklus meint, wie oft kann ich die Batterie laden und entladen, bis sie ihre Speicherkapazität signifikant verloren hat. Und in der Energietechnik spricht man davon, also wie viele Zyklen, also Ladezyklen und Entladezyklen habe ich, bis die Speicherkapazität auf 80% der ursprünglichen Kapazität gefallen ist. Die Angabe findet man häufig halt bei den Lithium-Ionen-Batterien, dass es halt mehrere tausend Zyklen sind. Und damit ist aber nicht gemeint, dass ich jetzt den Akku halt immer von 80 auf 90 lade und dann wieder auf 70 runterziehe und dann wieder lade auf 90%, dass das ein Zyklus ist, sondern man summiert die entnommene und die in der Batterie gespeicherte Energie bezogen halt auf die nutzbare Speicherkapazität, summiert das auf, sodass ich jetzt immer gucke, wie viele Komplettentladungen und komplette Lade- oder Speicherzyklen habe ich gehabt. Das ist also vor allen Dingen bei den Lithium-Ionen-Batterien, bei Pumpspeicherkraftwerken, ist es ja egal, ob ich das jetzt erst halb lade, wieder ein bisschen entlade und dann voll lade. Das ist in dem Fall ein Ladezyklus erstmal. Die Lebenserwartung, das ist im Prinzip die Dauer, bis die Batterie, bis der Speicher auf 80% seiner Ursprungskapazität gefallen ist. Das kommt natürlich auf die Nutzung an, auf die Ladezyklen, die Anzahl der Ladezyklen. Das ist bei den handelsüblichen Lithium-Ionen-Batterien heutzutage 2-3 Jahre, kommt natürlich ein bisschen auf die Nutzung an. Andere Batteriesysteme, also so ein Pumpspeicherkraftwerk, wenn das regelmäßig gewartet wird, und das passiert natürlich dann im industriellen Maßstab, dann ist der Lebenszyklus über mehrere Jahrzehnte, also diese Anlagen gehen quasi nicht kaputt. Schließlich bleibt auch die Energieeffizienz, also wie groß sind die Verluste, die ich habe beim Laden und Entladen einer Batterie. Die Effizienz sollte natürlich möglichst hoch sein, damit ich möglichst geringe Verluste habe. Und dazu kommt dann noch die Entladeleistung, also nicht Entladeleistung, sondern die Entladung im Speicherzustand, das heißt die Selbstentladung. Das heißt, wie schnell entlädt sich die Batterie von selber, wenn sie geladen ist und man sonst nichts macht. Jetzt bei einem Pumpspeicherkraftwerk kann man sich vorstellen, da ist die Entladerate oder die Selbstentladung sehr gering. Ein bisschen Wasserverdunstung natürlich. Es regnet, damit haben wir quasi wieder wird der Pumpspeicher wieder geladen. Beim Wärmespeicher ist die Selbstentladung die relativ hoch. Das heißt, wenn ich nicht permanent das Wasser wieder aufheize auf meine Heiztemperatur, dann verliert mein Wärmespeicher kontinuierlich Energie und ist dann nach wenigen Minuten, gehen wir jetzt von einer Kaffeetasse, auch das ist eine Art des Energiespeichers mit dem 80 Grad heißen Kaffee, ist nach wenigen Minuten bis zu Stunden die Wärmeenergie verloren. Die Batterie hat sich selbst entladen. Wenn man sich jetzt so moderne Lithium-Ionen-Batterien zum Beispiel mal anguckt, das sind jetzt ja die, wenn man sagen, der Standard der elektrochemischen Speicher. Das ist auch eines der drei Speichermedium, die wir diskutieren in der Energiewende. Wirkungsgrad liegt im Bereich von 85-90%. Das heißt also, die Verluste sind klein und werden immer kleiner durch die technologische Entwicklung. Die Lebenszyklendauer oder Zyklenlebensdauer liegt bei mittlerweile 5000 Vollzyklen, das heißt also vollständige Lade- und Entladezyklen. Auch das entwickelt sich natürlich immer weiter. Bei einer Entladetiefe, die fast 100%, das heißt also die Lithium-Ionen-Batterien kann man fast vollständig entladen. Das ist anders, zum Beispiel bei den Bleisäure-Batterien, die man aus dem Auto kennt. Da ist man beschränkt auf eine Entladetiefe, zum Beispiel von 70, 75%. Das heißt, die Batterie darf man nicht vollständig entladen, sonst würde man sie zerstören. Das ist bei den Lithium-Ionen-Batterien anders. Die kann man fast vollständig entladen. Hat bei den Lithium-Ionen-Batterien eine Selbstentladung von ja, wenigen Prozent pro Monat. Das heißt also, auch wenn man so ein Smartphone einfach geladen irgendwo liegen lässt und nichts damit macht, dann entlädt sich die Batterie quasi nicht. Also meist habe ich das Gerät muss ausgeschaltet sein, denn es ist natürlich alles verbrauchte Strom, weil es sich mit dem Mobilfunknetz verbindet. Also es muss schon komplett ausgeschaltet sein. Entwicklungspotenzial ist sehr hoch bei den Lithium-Ionen-Batterien, deswegen setzt man auch auf diese Batterietechnologie. Sie hat eine sehr hohe Energiedichte, das heißt also, wie viel Energie kann ich speichern pro Volumen. Da geht es hier noch, also ist noch Entwicklung zu sehen. Man muss noch aufpassen, bei zu hohen Energiedichten kann es dazu kommen, dass sich die Lithium-Ionen-Akkus selbst entzünden. Ja, da muss man einfach aufpassen, dass man das technologisch so weiterentwickelt, dass man halt einfach beim Laden, Entladen keine Selbstentzündung bekommt. Das Interessante bei den Lithium-Ionen-Batterien ist, dass die Preislernkurve sehr steil ist. Das heißt also, wir haben in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt eine sehr schnelle Verringerung der Speicherkosten beobachtet, sodass also heutzutage die Lithium-Ionen-Batterien sind, wenn wir jetzt in einem größeren Maßstab, Autobatterie oder auch jetzt für ein Einfamilienhaus, dass man das nutzt, in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage, um den Strom aus der Photovoltaik-Dachanlage zu speichern in einem Batteriespeicher, um dann in den Abend- und Nachtstunden den selbstproduzierten überschüssigen Photovoltaikstrom zu nutzen. Wir liegen mittlerweile im Bereich von 25 Cent pro Kilowattstunde. Das sind also die sogenannten Stromgestehungskosten oder Speicherkosten im Englischen. Levelized Costs of Storage, LCOS. Das heißt, was kostet mich eine Stromeinheit aus der Batterie? Wenn ich sie einmal in die Batterie reinpacke und wieder raushole, zahle ich dafür bei modernen Lithium-Ionen-Systemen 25 Cent. Wenn die Batterie größer wird, wird es natürlich etwas günstiger. Also damit ist der Strom, den wir zwischenspeichern in einer größeren Lithium-Ionen-Batterie tatsächlich günstiger als der Strom aus der Steckdose vom Energieversorger, der mittlerweile bei über 30 Cent die Kilowattstunde liegt. Das heißt also, die Stromnutzung aus der Photovoltaikanlage in Verbindung mit einem Batteriespeicher ist wirtschaftlich günstiger als den Strom vom Energieversorger zu beziehen. Den Netzanschluss nutzt man wirklich, wenn der Batteriespeicher leer ist und die Photovoltaikanlage keinen Strom produziert. Der zweite große Baustein im Zuge der Energiewende werden die Pumpspeicherkraftwerke sein. Das Prinzip ist relativ einfach, das ist klassische Mechanik. Wir nutzen den überschüssigen Strom, um Wasser aus einem tiefer gelegenen Reservoir, aus einem See, hochzupumpen. Das heißt, wir nutzen den Strom, treiben eine Pumpturbine an, um das Wasser dann hochzupumpen in ein Oberbecken. Und wenn wir den Strom brauchen, dann lassen wir das Wasser wieder ab. Es fällt in die Tiefe, treibt dabei eine Turbine an. Die Turbine wird durch die Strömung des Wassers in Rotation versetzt. Die Rotation treibt einen Generator an. Der Generator produziert Strom. Also sehr einfaches Prinzip. Das nutzen wir auch schon seit über 100 Jahren. Das ist also eine etablierte Technologie aus der Wasserkraft. Das sind, ich sag mal, mittellangfristige Speicher, die zwar sehr schnell reagieren können, also wenn wir sehr schnell Strom aus einem Pumpspeicherkraftwerk benötigen, geht das. Natürlich sind sie sehr flexibel im Einsatz. Wir nutzen sie heute natürlich auch schon zum Ausgleich in unseren Stromnetzen in Deutschland und Europa. Nachteil ist, die Neuerrichtung von solchen Kraftwerken ist sehr aufwendig. Die Topologie muss passen. Wir brauchen halt ein Oberbecken, Unterbecken mit entsprechendem Volumina. Das ist schon ein Eingriff in die Natur, in die Umgebung. da bietet sich jetzt in Deutschland kaum noch Potenzial. Es gibt andere Länder in Europa, also Norwegen allen voran, Schweiz, Österreich, die natürlich topologisch viel attraktivere Möglichkeiten haben. Und wenn man das so denkt, jetzt nicht als reine deutsche Energiewende, sondern europäische Energiewende, wir wollen in Europa ein klimaneutrales Energienetz haben, eine klimaneutrale Energieversorgung, dann sagen wir, wir produzieren in Deutschland den Strom aus Photovoltaik und Wind, haben wir Überschuss, transportieren wir diesen Überschussstrom nach Norwegen, nach Österreich, in die Schweiz und dort speichern wir diesen Überschussstrom in den Wasserkraftwerken, in diesen Pumpspeicherkraftwerken. Und wenn wir den Strombedarf wieder haben in Europa, dann nutzen wir diese gespeicherte Energie und lassen dann versorgen uns damit dann mit Strom. Das wird weltweit eingesetzt, ist ja wirtschaftlich darstellbar. Je größer das Pumpspeicherkraftwerk, desto günstiger. Aber es ist wie gesagt, sehr aufwendig, es ist nicht schnell errichtet. Das ist tatsächlich dann schon ein Langfrist-Invest, was man tätigen muss. Da hat man jetzt nicht die Möglichkeit, innerhalb von kurzer Zeit entsprechende Kapazitäten aufzubauen. Andererseits steht einmal so ein Pumpspeicherkraftwerk, ist es halt auch ein Kraftwerk, was für die nächsten 50, 60 Jahre zur Verfügung steht. Wartungsarm ist, ein sehr hoher Wirkungsgrad natürlich ist, kaum Verluste hat, auch kaum Selbstentladung. Also von daher eigentlich eine etablierte Technologie, die wir sehr, sehr gut beherrschen. Der dritte Baustein in der Energiespeicherung für die Energiewende sind dann die chemischen Speicher. Das ja, sogenannte Power-to-X mittlerweile genannt. Das bedeutet, wir nutzen den überschüssigen Strom, um über eine chemische Reaktion Gase zu erzeugen. Das einfachste ist die Elektrolyse, das heißt, wir nutzen Überschussstrom, um Wasser, H2O, aufzuspalten in Wasserstoff- und Sauerstoffgas, um dann dieses Gas, das Wasserstoffgas, entweder zu verbrennen, das können wir dann einfach in entsprechenden Wasserstoff-Gasturbinen verfeuern, oder dass wir diese Elektrolyse-Reaktion umkehren, um dann aus dem Wasserstoff und dem Sauerstoff wieder Wasser zu machen und diese Entstehung, diese Umkehrung der Elektrolyse führt dann dazu, in einer Brennstoffzelle, dass dabei elektrische Energie erzeugt wird und bei der Reaktion auch Abwärme entsteht, also Niedertemperaturwärme, die wir dann nutzen können aus der Brennstoffzelle. Das ist auch technisch möglich, ist jetzt im Vergleich zu den Lithium-Ionen-Batterien noch nicht ganz so wirtschaftlich. Deswegen ist da die Entwicklung noch nicht so weit. Das wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis wir auch da wirtschaftlich attraktive Lösungen haben. Denn das muss ja das Ziel sein, dass die Energie, die wir speichern, wieder gewinnen, im Vergleich zu fossilen Energieträgern oder einfach den erneuerbaren Energieträgern auch wirtschaftlich attraktiv ist. Technologisch ist es relativ einfach. Über diese Proton Exchange Membrane Fuel Cell, so heißt es im Englischen, also PEMFC, dass wir diese Brennstoffzelle nutzen zur Rückverstromung. Das heißt, wir führen, haben wir mal einen kontinuierlichen Strom von Wasserstoffgas und Sauerstoff, um darüber dann elektrische Energie zu erzeugen. Das ist ein Langfristspeicher, weil einfach den überschüssigen Strom tagsüber, wenn jetzt in den Sommermonaten viel Photovoltaik Strom produziert wird, der in Europa nicht gebraucht wird, dann nutzen wir diesen Überschussstrom, um erst die Lithium-Ionen-Batterien zu beladen, die Pumpspeicherkraftwerke aufzuladen und dann in einem dritten Speicherschritt dann Gas zu erzeugen, was wir dann nutzen können in den Wintermonaten, um damit dann den Wärmeenergie vor allem zu erzeugen. Und das ist ja das Hauptproblem, was wir in der Energiewende haben. Die Stromwende ist relativ gut zu machen, dass wir also rausgehen aus der fossilen Energieerzeugung, aber die fossile Wärmeversorgung ist immer noch der Standard und dabei kann das Gas helfen, das ist das Wasserstoff, aber auch, und das ist dann der nächste Schritt in der Kette, dass wir den Wasserstoff nutzen, um damit dann Methan zu erzeugen, also CH4, das, was wir als Erdgas haben, heute fossil als Energieträger, auch das lässt sich über eine chemische zweite Reaktion erzeugen. Das ist auch Stand der Technik. Der Wirkungsgrad ist natürlich noch mal einen Schritt geringer, weil wir erst den Wasserstoff erzeugen müssen in der Elektrolyse und dann den Wasserstoff zusammen mit Kohlendioxid zu Methan verarbeiten. Als Produkt entsteht dabei auch noch wieder Sauerstoff. Aber dieses synthetische Methan, im Englischen Synthetical Natural Gas, SNG, das ist wie fossiles Methan, also da gibt es chemisch keinen Unterschied. Das können wir so ins Erdgasnetz einspeisen, das können wir in den Heizkesseln verbrennen, das können wir in Gaskraftwerken nutzen, das können wir in der Industrie nutzen für die Prozesswärmeerzeugung. Also kein großes Problem. Hindernis im Moment ist noch, dass diese Gestehungskosten für den Wasserstoff oder das Methan aus Überschussstrom noch sehr teuer ist. Das rechnet sich wirtschaftlich nicht. Also der Wasserstoff kostet immer noch bei erneuerbarer Energie, also wenn wir erneuerbare Energien nutzen, beim Wasserstoff immer noch Faktor 8 mal mehr, als wenn wir ihn fossil erzeugen. Auf der anderen Seite das Methan, auch da ist der Preis im Vergleich zum fossilen Methan, was wir einfach über Leitung bekommen, selbst fördern oder als Flüssiggas dann bekommen, sind die Gestehungskosten, die Erzeugungskosten für diesen synthetischen, erneuerbaren, klimaneutralen Gas auch noch um einen Faktor 10 bis 20 teurer. Also das rechnet sich im Moment noch nicht, das ist noch nicht wirtschaftlich. Da brauchen wir noch die technologische Entwicklung, damit wir mittelfristig mit Wasserstoff oder mit dem synthetischen Methan arbeiten können und die Energiewende vorantreiben können. Was auch geht, das will ich jetzt an der Stelle aber gar nicht diskutieren, weil das, denke ich, nicht in der Energiewende eine Rolle spielen wird, dass wir auch noch langkettigere Kohlenwasserstoffe erzeugen können, also tatsächlich auch synthetisch Benzin oder Dieselöle erzeugen können, über das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, was jetzt auch schon 80, 90 Jahre bekannt ist, dass man einfach über entsprechende Fischer-Tropsch-Synthese in der Lage ist, langkettige Kohlenwasserstoffverbindungen zu erzeugen. Das geht dann halt los beim Methan, Ethan etc. Man bekommt dann irgendwann das Rohbenzin, die Dieselöle, sodass man dann also damit auch flüssig Treibstoffe herstellen könnte, das Kerosin für die Flugzeuge. Aber das ist so ineffizient, dass sich das überhaupt nicht rechnet. Also da ist es wahrscheinlicher, dass wir also die im Transportsektor dann auf Wasserstoff setzen, auf Wasserstoffmotoren, ob das jetzt bei den LKWs ist oder bei den Flugzeugen, bei den Schiffen. Da muss man die Entwicklung mal abwarten. Ich denke, bei den Privat-PKWs ist der Zug abgefahren. Da bleiben wir bei den Lithium-Ionen-Batterien. Die sind da entsprechend leistungsstark. Ob das bei den LKWs dann eher der Wasserstoff wird, Brennstoffzelle oder Wasserstoffverbrennung, oder ob auch das batteriebetrieben sein wird, muss man mal abwarten. Bei den Flugzeugen, denke ich, wird es eher in Richtung Wasserstoff gehen, aber weil die Energiedichte der Lithium-Ionen-Batterie nicht ausreicht, die sind viel zu schwer für Flugzeuge, das Gewicht muss ja mittransportiert werden, sodass es da wahrscheinlich eher in Richtung Wasserstoff geht. Da muss man mal abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal anguckt bei dem Power-to-Gas, also der Wirkungsgrad, liegt jetzt bei Wasserstoff oder auch mit Methan, also beim Wasserstoff sind wir so bei Wirkungsgrad von 60, vielleicht 70%. Das Methan-Erzeugung liegt dann etwas drunter, da sind wir so bei knapp über 50% Wirkungsgrad. Und dann haben wir natürlich immer die Rückverstromung jetzt in der Brennstoffzelle oder Verbrennung in einem entsprechenden Kraftwerk. Da haben wir dann Wirkungsgrade von lediglich 30% beim Wasserstoff oder beim synthetischen Methan. Das ist natürlich jenseits dessen, was wirtschaftlich darstellbar ist. Deswegen wird das bei diesen saisonalen Speichern noch dauern. Dennoch denke ich, im Zuge der Energiewende werden diese drei Speichersysteme, nämlich Lithium-Ionen-Batterien, die Pumpspeicherkraftwerke und dann das Power-to-Gas, also Überschussstrom zu Wasserstoff und oder Methan, wird die Zukunft sein. Das sind etablierte Verfahren, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Technologien, wir können es einsetzen. Wir müssen die Gestehungskosten noch weiter senken, damit es wirtschaftlich noch attraktiver wird, vor allen Dingen für die Industrie. Ja, und dann denke ich, werden das die Speichersysteme der Zukunft sein und auch nicht erst in 20, 30 Jahren, sondern das geht, wenn wir den Weg einschlagen, sicherlich auch innerhalb der nächsten Dekade, innerhalb der nächsten 10 Jahre, sodass wir dann unsere Energiewende wirklich vorantreiben können global, weil wir gesagt, die Technologien haben, wir müssen sie weiterentwickeln, mit dem Ziel, durch Skaleneffekte, durch die Inbetriebnahme vieler solcher Systeme, die Preise zu senken, damit fossile Energiesysteme sich einfach immer weniger lohnen und wir dann Photovoltaik und Wind haben, Überschussenergie nutzen zur Speicherung, kurz-, mittel-, langfristig und damit unsere Energieversorgung komplett dekarbonisieren. Das heißt, dass unsere Energieversorgung innerhalb der nächsten Jahre vollkommen emissionsfrei ist. Und zwar nicht nur im Stromsektor, sondern vor allem auch im Wärmesektor. Das machen wir dann halt mit dem Gas oder das den Strom nutzen, um einfach direkt zu heizen als Wärmespeicher mit Tauchsieder zum Beispiel. Das ist ja, da kennt man jetzt von der zu Hause mit so einem Wasserkocher, auch der nutzt Strom und Wärme zu erzeugen. Auch das ist natürlich entsprechend ineffizient, aber technologisch möglich. Das geht auch in verschiedenen Größenordnungen. Naja, und im Transportsektor werden wir dann sowohl auf die Lithium-Ionen-Batterien setzen in den Autos, also quasi fahrende Speicher haben, und auf der anderen Seite Gase nutzen, Wasserstoff oder Methan, um damit dann Schiffe, Flugzeuge, LKWs anzutreiben, Züge, die dann auch klimaneutral fahren, weil wir den Strom, den wir brauchen, regenerativ gewinnen. Die Erzeugung der Gase ist klimaneutral und damit ist der Gesamtprozess, die Gesamtspeicherung einfach klimaneutral. Ja, das ein kleiner Überblick über die Energiespeichertechnologien, die wir haben, die wir einsetzen werden in der Energiewende. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören dieser Folge und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.